Möchtest du heute mit der Begrüßung anfangen, Nicola?
Ich glaube, du hast gerade angefangen. Hallo Lisa, hallo liebe ZuhörerInnen.
Hallo liebe Nicola, wie geht es dir?
Sehr erschöpft. Ich bin jetzt endlich wieder in Wien. Nach anderthalb Monaten bin ich vor 2 Tagen zu Hause angekommen und mein Körper holt sich gerade so diese ganze verbrauchte Energie zurück und will am liebsten einfach nur schlafen. Den ganzen Tag. Ja,
dieses einmal so einsacken, so runterkommen.
Der weiß eben auch, also ich bin nur für 2 Wochen zu Hause und dann wieder weg. Und da, ich glaube, der weiß das jetzt auch schon, dass er eigentlich keine richtige Pause kriegt und umso mehr rebelliert er und will einfach in Ruhe gelassen werden. Also er, der Körper.
Du meintest aber auch, dass du jetzt morgen auf einem Event sprichst. Was ist das?
Ja, ich bin, kennst du das Crossing Europe? Das ist ein recht schönes Filmfestival.
Nee.
In Österreich. Und da bin ich morgen als Speakerin. Da geht es irgendwie um Einsteigen in die Filmbranche und wie wird man Regisseurin, ist glaube ich die Frage, die ich beantworten soll. Ja. Was auch irgendwie lustig ist, weil dieses Festival rühmt sich damit, diesen Regisseur, den ich heute vorstellen möchte, entdeckt zu haben.
Ja.
Also da fangen oft Leute so an mit ihren ersten guten Werken und von dort aus geht es dann halt, keine Ahnung, nach Cannes oder so.
Und bist du dann vor solchen Momenten aufgeregt oder steckst du das so weg?
Gute Frage. Ich bin heute irgendwie mehr aufgeregt vor unserer Aufnahme, weil ich den Film, den ich mitbringe, so schön finde und dem so gerecht werden möchte und dann Angst habe, dass ich das nicht schaffe. Also ich glaube, über die eigenen Arbeiten reden geht leichter, weil da ist man einfach wirklich der Experte, oder?
Mhm, ja.
Also das fällt mir leichter, da frei zu sprechen und einfach Fragen zu beantworten, weil da kennt sich halt niemand besser aus als ich.
Das heißt, du wirst dann auch tatsächlich zu deinen Dokumentationen befragt und zu deinen Arbeiten befragt und...
Ich habe heute einen Fragenkatalog geschickt bekommen. Da stehen so Sachen drin wie... Wie entscheidet ihr, welche Projekte ihr macht? Wie kalkuliert ihr hier? Wie definiert ihr Erfolg? Wie geht man mit Konkurrenz um? Wie muss man sich aufstellen, damit man größere Projekte bekommt? Wie wählt ihr eure Partnerinnen aus? Und so weiter und so fort. Also,
ja. Aber schon auch sehr spannende Fragen.
Danke.
Nee, ich meine, manchmal hat man ja so belanglose Fragen dann auch, wo sowohl der Interviewer als auch derjenige, der oder diejenige, die die Fragen gestellt bekommt, nicht viel falsch machen können. Aber so, wie geht man zum Beispiel mit Konkurrenz um? Das ist ja schon, oder wie schafft ihr es irgendwie, Leute für eure Projekte zu begeistern, damit sie als Sponsoren? Das sind ja dann schon auch sehr, ja, einfach sehr seriöse Fragen.
Also ich musste ehrlich sagen, diese Frage mit, wie geht man mit Konkurrenz um, die muss ich mir morgen auf der Zugfahrt auch noch überlegen, weil da weiß ich noch gar nicht, was ich sagen werde. Und das ist auch so total bei mir, so wahrscheinlich sage ich dann das, was ich dir jetzt sage, wahnsinnig stimmungsabhängig. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind alle gar nicht Konkurrenten und es ist einfach Platz für alle da. Und jeder und jede von uns ist einzigartig genug, dass wir überhaupt nicht immer so das Gefühl haben müssen, der Kuchen ist nicht groß genug. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, dass irgendwie auch viel geklaut wird und ich sehe Ideen von mir bei wem anderen und ich ärgere mich und dann muss ich wieder zurückschrauben und sagen, ach, das ist auch irgendwie auch ein Lob, wenn man kopiert wird und so. Also das changiert total, wie ich mich dazu fühle. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest.
Ja, spannende Frage. Ich finde immer also gerade so unter SchauspielerInnen, das lebt sehr davon, dass wir als Konkurrenten dargestellt werden, weil es ja immer nur eine begrenzte Anzahl an Rollen gibt, die irgendwie auf die man dann besetzt werden kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so fast schon gewollt, branchengewollt, weil man natürlich dann auch ehrlicherweise die Preise ein bisschen drücken kann, wenn sich die Leute nicht so absprechen. Also das habe ich auch bei Casting-Situationen einfach den Leuten, jeder hat die gleichen Chancen da tatsächlich. Und wie sich das am Ende entscheidet, das sind so viele Faktoren, da hat man eher keinen Einfluss drauf. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte sich eher unterstützen und austauschen und offen und transparent miteinander sein und den oder diejenige irgendwie motivieren und mitnehmen, als dass man so ja ellbogenhaft ist. Weißt du, was ich meine? Das
hast du,
so.
Ja, ja. Du hast es doch auch gerade im Vorgespräch zu der Folge schon gesagt über eine Schauspielerin, mit der du gerade arbeitest.
Ja.
Dass dir das so gefällt, dass die so cool bleibt und so ja. eben keine Ellbogen ausfährt und dass das ungewöhnlich ist für die Branche.
Ja, leider, muss man sagen. Aber sag mal, du warst im Kino.
Ja, wir machen einen Prolog, bevor wir einsteigen in unsere zwei, oder heute sind es überhaupt, heute ist es überhaupt eine ungewöhnliche Folge, weil heute sind es, glaube ich, mehr als zwei Filme.
Ja.
Aber vor allen Dingen musste ich jetzt noch loswerden. Ich bin eben vor 2 Tagen gelandet aus dem Libanon und da reist man relativ lang, weil es keinen Direktflug gibt. Mhm. Und eigentlich war ich hundemüde, weil die Reise die ganze Nacht gedauert hat. Und ich bin trotzdem einfach sofort ins Kino gerannt.
Wow.
Noch am selben Abend und habe mir Come On, Come On angeschaut.
Mhm.
Den du ja in der vergangenen Folge vorgestellt hast und zu Recht extrem hoch gelobt hast.
Ja.
Und ich muss jetzt nochmal sagen, jeder muss den gucken.
Aber das ist schön, dass er dich auch so begeistert hat. Nicola hat mir nämlich auch, ich glaube, direkt nach dem Kino hast du mir noch eine Sprachnotiz geschickt.
Ja. Ja,
man hat richtig gemerkt, wie sehr der dich mitgenommen hat, dieser Film.
Lisa, ich komme gerade aus dem Kino und habe mir Come On, Come On angeschaut. Fuck, ist der gut. Oh mein Gott, du hast so recht gehabt. Jetzt verstehe ich alles, was du gesagt hast in der Aufzeichnung. Ich habe, glaube ich, gerade die letzte Stunde nur geweint. Was für ein Geschenk von einem Film. Oh mein Gott, wir müssen den noch mehr Werbung für den machen. Wie kann das sein, dass der nicht viel größer geworden ist? Was für ein wunderschöner Film. Bin sehr, sehr froh, dass du den schon ausgesucht hattest.
Ich bin auch manchmal froh um Filme, die einem diesen Raum geben, weil ich glaube, ich wollte schon länger mal wieder weinen.
Ja, das verstehe ich.
Und dann macht er das mit einem, aber der ist eben zum Glück so gar nicht kitschig. Also ich weiß nicht, man kann so schön weinen,
aber... Nee, das meinte ich doch, er ist nicht kitschig, er ist so, der ist ja präzise, finde ich.
Voll. Also ich habe danach dann nochmal unsere Folge gehört, weil wir die ja immer Kontroll hören und dann auch alles, was du gesagt hast, so richtig gefunden und ich finde, du hast da ganz tolle Worte dafür gefunden für den Film. Und aber auch, als du sagtest, dass der vielleicht ein bisschen untergeht, weil der zart ist und still und unaufgeregt. Und deswegen, glaube ich, wollte ich den jetzt nochmal hier als Prolog vorweg reinholen und auch dir zustimmen und sagen, ja, lass uns ein bisschen Wirbel für diesen Film machen. Jeder sollte den geguckt haben. Und mir ist noch was aufgefallen. Und zwar, mir ist es nicht direkt aufgefallen. Ich habe dann auf Social Media einfach Content von dem Film konsumiert. Und da war ein Interview mit Mike Mills. Und er sagt dann, was ihm so präsent war, ist, dass dieser kleine Junge, dieser 9-Jährige, der da ja ein Kinderschauspieler ist, und Joaquin Phoenix, dass die ja dieses Kinderschauspielersein gemeinsam haben, weil Joaquin Phoenix auch so jung angefangen hat.
Ja.
Und dann habe ich aber im Kopf die Brücke gemacht zu dir, die du ja auch als Kind angefangen hast. Und wollte dich nochmal fragen, ob das bei dir auch noch dann mehr vielleicht auslöst, wenn du so Performances siehst oder...
Lustigerweise kriege ich das bei mir, hätte ich diese Brücke nicht geschlagen. Weil ich sehe ganz oft junge... Also, oder Kinder, die schauspielern und denken mir so, boah, wie haben die das geschafft? Sind die in diese Emotionen gekommen? Was sagt man denen, wenn die zum Beispiel... Und dann denke ich mir so, ich habe es doch auch damals gemacht. Also ich meine, ich habe es natürlich in einem ganz anderen Rahmen gemacht. Ja, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie Kinder arbeiten, also wie Kinder auch schauspielern. Weil wenn ich an eine Rolle jetzt rangehe, dann mache ich das teilweise sehr theoretisch mit Handwerkzeugen und weiß genau, wie ich mir eine Rolle erarbeite und wie ich auf Emotionen komme. Aber bei Kindern, und deswegen ist es so wichtig, dass da auch gute Coaches dabei sind, bei Kindern musst du das irgendwie anders herstellen und darfst dir aber gleichzeitig nicht kaputt machen, weißt du? Also wenn du darfst jetzt nicht, wenn... im Film jemand stirbt oder in der Serie jemand stirbt, darfst du nicht sagen, ja, stell dir vor, dein, also ist meine Meinung und die haben zum Glück auch viele Coaches, darfst du nicht sagen, ja, stell dir vor, jemand, dein Papa stirbt. Es ist total verkehrt.
Du traumatisierst die, wenn du das so machst, ne?
Ja, voll, aber ich bin immer wieder fasziniert und denke mir, krass, dass die, aber die denken wahrscheinlich nicht so darüber nach, sondern die fühlen dann einfach wirklich.
Ja, ich glaube, du hast es eh in der letzten Folge gesagt, wie wichtig dann auch jemand wie Joaquin Phoenix ist, der da als Spielpartner sicher ganz viel improvisiert und immer dafür sorgt, dass es frisch bleibt und weiß, wohin das Drehbuch will und dann aber trotzdem eine Situation kreiert, die vielleicht so gar nicht da niedergeschrieben war, weil ein Kind auch gar nicht jetzt so immer Text aufsagen kann und möchte. Mhm. Und so hat sich es eigentlich durchwegs angefühlt, also diese Art so ganz eigentlich gar nicht zu spielen. Du hattest ja eh erzählt, dass diese, das ist ja so durchwebt mit diesen Interviewmomenten mit den anderen Kindern und dann geht man immer wieder rein in diese, in die Filmebene und ich fühle da fast keinen Unterschied. Also das ist alles so echt und so real, dass man gar nicht unterscheiden kann, ah, das ist jetzt dokumentarisch und das ist jetzt der Film.
Aber hat dich das nicht auch umgehauen, wie dieser kleine Junge seinen Onkel da irgendwie so trifft? Mit seiner Ehrlichkeit und wie er quasi dass letztendlich Johnny ja gar keine andere Möglichkeit hatte, als die Wahrheit zu sagen.
Ja, das ist auch irgendwie die Magie von Kindern.
Ja. Ja, wenn man ihnen aber, finde ich, so die Möglichkeit dazu auch lässt und sie halt ernst nimmt.
Ja, voll. Also der ist ganz, ganz fantastisch. Wirklich, ich gebe dir total recht, du sagtest ja, es ist vielleicht der Film, von dem du am meisten begeistert warst in dieser Reihe bisher.
Ja.
Kommt auf jeden Fall bei mir auch auf die Top-Liste.
Ja, ich würde auch sagen, das ist einer der Filme, die mir am allerbesten gefallen. Also einer meiner Lieblingsfilme. Tolle Entdeckung für den Podcast, also auch. Ja, diese Woche hatte ich ein bisschen Probleme, einen Film zu finden. Du hast das ja schon angedeutet. Wir haben diese Woche eine besondere Ausgabe, weil ich wieder in Litauen bin und arbeite und da nicht so richtig die Zeit gefunden hatte, jetzt viel irgendwie zu gucken. Ich habe dann irgendwie doch viel geguckt, aber nichts, was mich so richtig, richtig dolle begeistert hat oder so sehr begeistert hat, dass ich sage, okay, dem widme ich jetzt alleine die Vorstellung. Deswegen habe ich geschaut, The Tender Bar von George Clooney ist ein Amazon Original.
Es ist George Clooney in der Regie?
Ja.
Ich habe jetzt nur ganz kurz, als du sagtest, dass du den heute mitnimmst, den Trailer geguckt und gar nicht geschnallt, dass da George Clooney Regie macht. Okay.
Dann habe ich noch mitgebracht die Doku zu Abercrombie & Fitch und ich dachte, ich quatsch da heute mal drüber und ich habe geguckt den Film, den du heute vorstellst und zwar
Force Majeure von Ruben Östlund.
Genau.
Das ist so eigentlich jetzt unsere, weil wir sagen, ein Klassiker, eine Neuerscheinung, dann hast du zwei Neuerscheinungen und das ist dann der Klassiker, oder?
Ja, würde ich auch sagen, ja. Nee, genau. Und ich fange am besten mal an mit A Tender Bar von George Clooney, basierend auf einem autobiografischen Roman. In der Hauptrolle ist einmal Ben Affleck, der den Onkel eines Jungen spielt, der eigentlich auch wieder ohne Vater aufwächst, aber in einer sehr großen Familie und mit sehr viel Liebe trotzdem aufwächst. Irgendwie ein super schöner Film, also im Sinne von gute Unterhaltung über irgendwie die 106 Minuten. Auch bildtechnisch sehr angenehm zu gucken, weil er es in den 70er Jahren spielt und einfach mit der Musik und allem, man kriegt so ein richtig tolles, so ein wohliges Gefühl über den Film. Also es geht um diesen Jungen, der auf Long Island aufwächst und der eigentlich auch nicht wirklich einen Namen hat. Also er heißt J.R. und das steht für Junior, also er heißt einfach Junior. Und Junior ist super intelligent und möchte unbedingt was im Leben erreichen. Teilweise wird ihm das auch so ein bisschen von seiner Mutter eingepflanzt. Seine Mutter musste wieder zurückziehen zu ihrem Vater ins Haus und möchte eigentlich nichts sehnlicher, als dass ihr Sohn nach Yale geht. Und der Onkel von JR wird gespielt von Ben Affleck, ist Charlie und betreibt eine Bar und ist aber eigentlich nicht so ein richtiger Bartender, sondern er ist eigentlich, also er ist ein totaler Autodidakt, der unfassbar viel liest und der dann JR auch diese Liebe für Bücher einpflanzt und der ihm dann auch auf seinem Weg bestärkt, erfolgreich zu sein und das zu machen, was er liebt und Autor zu werden. Und dann begleitet man diesen Jungen dabei, wie er nach Yale kommt oder diesen jungen Mann dann und wie er dann dort studiert und wie er total überwältigt ist, weil er halt aus einer Familie kommt, die sich das eigentlich nicht leisten kann, beziehungsweise die auch mit Studium und sowas noch nicht so viel am Hut hatte. Und er denkt sich die ganze Zeit so, Gott, was mache ich hier? Also JR als junger Mann wird gespielt von Tay Sheridan. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Gar nicht.
Und dieser junge Mann verliebt sich dann in eine junge Frau und die trennt sich aber dann immer wieder von ihm. Also die haben dann ein Verhältnis und dann trennen die sich wieder und dann sagt sie, sie sieht jemand anderen und er studiert dann eigentlich nur für sie, damit sie ihn zurücknimmt. Über diesen ganzen Film wird auch die Beziehung vom Sohn mit zum Vater erzählt und wie dieser Mann am Ende dann seinen Weg findet, dass er sich quasi selbst verwirklicht, dass er alles nur macht für sich selbst. Und also es war ein schöner Film.
Aber?
Und es war ein toller Film, aber also kann ich empfehlen, für wenn man sich was ansehen möchte, wo man jetzt vielleicht auch nicht nachdenken muss. Und das, finde ich, hat ja auch total seine Berechtigung. Also, aber der war fast ein bisschen mir zu oberflächlich, also zu kitschig an manchen Stellen sogar. Aber ich glaube, dass der trotzdem ZuhörerInnen begeistert und deswegen dachte ich, okay, ich bringe ihn mal mit.
Eine Frage noch, weißt du, warum George Clooney da Regie geführt hat? Also ist das sein Stoff? Hat er den entwickelt? Wollte er das erzählen? Ist das eine persönliche Geschichte oder ist er da einfach nur dazugeholt worden von irgendeinem Studio oder?
Ich glaube, also ich hatte nachgelesen und ich meine mich zu erinnern, dass er dazugeholt wurde tatsächlich. Also dass es den Stoff gab und der basiert ja auch auf einem Roman. Also dieser junge Mann hat dann letztendlich über seine Geschichte geschrieben und das Studio wollte das dann verfilmen. Und ich glaube, so ist er dann zu dieser Geschichte gekommen. Und was ich aber interessant fand, und das hatten wir ja auch bei Batman jetzt schon, ist, wie lange dann doch tatsächlich diese Prozesse sind, wann über einen Film angefangen wird zu reden. Da bei dem Film jetzt, bei The Tender Bar, war es glaube ich so, dass die 2013 schon entwickelt haben. 2020 dann George Clooney als Regisseur dazugeholt wurde und im Januar 2021 dann Ben Affleck die Rolle angenommen hat. Also diese langen Prozesse und auch das quasi dann auf dem Projekt schon Regisseur sitzt und das trotzdem dann nochmal ein Jahr dauert, das finde ich irgendwie interessant. Das war mir nicht so bewusst, weil ich kenne es eher so, dass Projekte in die Entwicklung gehen und dann wird relativ schnell gecastet und dann ist man besetzt. Aber vielleicht ist es auch der letzte Prozess, in den wir SchauspielerInnen dann reingeholt werden.
Ja, ich glaube.
Ja.
Also ich hab's noch, nicht jetzt persönlich, aber bei Leuten, die ich kenne, noch schlimmer erlebt. Oder ich habe mal mit jemandem gedreht in Amerika, der hatte auch ein Buch geschrieben und dann hatte irgendein Studio, fragt mich nicht mehr, welches, die Rechte gekauft für richtig, richtig viel Geld.
Ja.
Irgendwie schon Channing Tatum als Schauspieler in Aussicht und der hat schon die ganze Zeit irgendwie mit Channing Tatum an dieser Figur gearbeitet und dann kommt es trotzdem nicht zustande. Also bis heute, das ist, wann war das? 2015, glaube ich, habe ich mit dem gedreht, da hat er mir das erzählt und das ist bis heute nicht zustande gekommen, der Film. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der wird auch nicht mehr passieren. Und ich denke mir dann immer so, die haben dann einfach schon eine Viertelmillion oder mehr versenkt, nur um die Buchrechte zu kaufen von dem Film, den sie dann nie machen werden.
Ja, stimmt. Das haben ja auch schon mehrere Drehbuchautoren erzählt und RegisseurInnen, die an Projekten gearbeitet haben, dass es dann doch relativ lange dauert. Aber irgendwie dachte ich immer, bei so großen Dingern dauert das nicht so lange. Ich weiß auch nicht, warum. Genau, und das war das zweite Projekt, was Ben Affleck und George Clooney zusammen gemacht haben. Die haben nämlich 2012 Argo zusammen produziert und da war ja auch Ben Affleck in der Hauptrolle und dafür hat sogar George Clooney auch den Oscar gewonnen als Produzent.
Ach, schau, das wusste ich gar nicht.
Genau, also ein ganz liebevoller Film, würde ich sagen, den man sich anschauen kann, wenn man keine Lust hat, jetzt großartig in Gefühle auszubrechen.
Wenn man müde ist wie ich.
Zum Beispiel.
Und das zweite?
Genau, und das zweite ist die Abercrombie & Fitch Dokumentation, die heißt White Hot. The Rise and Fall of Abercrombie & Fitch. Und ich hatte ganz viel darüber jetzt mitbekommen in Social Media, weil das wohl der Shit ist, den man sich jetzt gerade angucken soll.
Das ist lustig, ich habe da gar nichts mitbekommen.
Nee. Ja.
Null, also das, wir sind anscheinend in unterschiedlichen Welten.
Ja, wir sind in unterschiedlichen Bubbles.
Aber gut.
Das fand ich ganz interessant, weil ich das ja damals, also es war ja vor meiner Zeit, also so als Abercrombie & Fitch so richtig groß geworden ist, es war ja so um die 2000er, da war ich ja gerade erst mal 3. Aber das so nachzuvollziehen, was das für eine Welle geschlagen hat und wie das letztendlich so Generationen geprägt hat darin, wie sie sich selbst wahrnehmen, wie man sich über Kleidung definiert, wie letztendlich eine Marke aber auch definiert, was cool ist und was nicht cool ist. Das war für mich relativ neu. Also ich meine, vielleicht gibt es das heutzutage jetzt nicht mehr so stark, weil einfach Social Media auch nochmal eine andere Rolle spielt und sehr viel mehr so Fast Fashion ist. Also wenn ich jetzt so dran denke, dann denke ich mir so, okay, die großen Labels sind jetzt sowas wie Naked oder Zara und klar H&M. Aber so richtig sowas wie Abercrombie & Fitch, dass man quasi so, dass die Leute sich nur darüber definieren und dass jeder das tragen will und dass da, das, ja, das kannte ich so nicht. Und es war sehr interessant zu sehen, wie die das aufgebaut haben, was die für eine Struktur hatten innerhalb und wie die auch die Leute recruited haben in den Stores und wer da gearbeitet hat letztendlich und auch also die Zusammenarbeit von dem Mike Jeffries, also der das gründet hat und dieser Fotograf, der dann auch so sehr sex, also ich meine, du müsstest dich doch daran erinnern, oder? Das war doch vermutlich deine Zeit,
meine
oder?
Meine Zeit? Also ich müsste mich da vermutlich dran erinnern, aber es war auch nicht meine Bubble und nicht meine Welt, also ich glaube, erstens war das einfach noch viel mehr ein amerikanisches Phänomen. Und ich glaube auch dieses so sich über Kleidung definieren oder dass Kleidung so eine große Rolle spielt, das ist auch generell ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich habe das dann erst später erlebt, da war ich schon Studentin und dann kam diese American Apparel so hoch.
Ja.
Und das ist vielleicht ein vergleichbares Phänomen, wo sie ja auch eigentlich nur Models für die Stores gecastet haben als Mitarbeiterinnen. Und irgendwie so, ja, diese Fotografien, die dann auch ikonisch waren, aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen verstörend teilweise.
Ja, genau.
Aber ein bisschen der Look dann so eine Zeit geprägt hat, das habe ich dann eher noch erlebt. Da war ich dann alt genug und dann auch schon irgendwie in dieser Filmwelt unterwegs, wo man vielleicht mehr auf Trends achtet oder so, keine Ahnung.
Ja, nee, also fand ich sehr interessant, weil es halt auch um diese ganzen, also es geht auch auf die ganzen Skandale ein, die Abercrombie & Fitch dann auch hatte, also dass die natürlich irgendwie rassistische T-Shirts gedruckt haben, dass die teilweise People of Color nicht eingestellt haben, oder sie haben sie eingestellt, aber sie haben denen dann nicht die Schichten zugeteilt oder nur immer Nachtschichten oder irgendwie Putzschichten.
Wow.
Und da gab es dann auch eine Sammelklage von, ich glaube, 6 Leuten, die dann gegen Abercrombie & Fitch auch vorgegangen sind und da zwar kein Recht bekommen haben, aber Abercrombie & Fitch hat dann, ich glaube, 50 Millionen gezahlt an diese Leute. Also so ein bisschen haben sie schon das zugegeben, dass sie da rassistisch sind und das wurde dann letztendlich auch über die Jahre nur noch verstärkt, dadurch, dass dann auch Social Media dazu kam und dass dann überhaupt die Leute mehr darauf eingegangen sind, was da eigentlich falsch läuft und das mehr so gecallt haben.
Ein öffentlicher Diskurs stattgefunden hat.
Genau.
Wie ist denn das geendet? Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, gibt es diese Marke derzeit noch und wie steht es um die?
Ich habe gesehen, dass es die, eben gerade hatte ich gesehen, dass es die scheinbar noch gibt, was ich abgefahren finde. Also ja, finde ich ganz interessant, kann man sich mal angucken. Ach genau, die machen jetzt auch Plus Size, sehe ich hier gerade auf der Website, weil da gab es
so wie alle. So wie Victoria's Secret, die ja auch komplett ihr ganzes Image verändern wollen.
Ja, ist übrigens der gleiche Unternehmer, der das läuft alles unter so einem Dach. Und auch Abercrombie & Fitch hat das quasi, läuft unter einem Dach. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Typ heißt, der das macht. Und da ist auch Victoria's Secret drin. Und dann gab es 2013 eine Petition, die mehrere 1000 Leute unterschrieben haben, wo halt gefordert wurde, ey Leute, macht mal bitte Plus Size auch oder macht mal normale Größen und nicht nur irgendwie euer weißes, dünnes Schönheitsideal, was halt alle irgendwie kaputt, also was irgendwie Jugendliche kaputt macht, weil sie alle denken, sie müssten genauso aussehen.
Also ich muss wirklich sagen, wenn ich so zurückblicke, ja, eigentlich unsere Jugend, und ich zähle dich jetzt noch mit dazu, auch wenn wir einen kleinen Altersunterschied haben, was wir, wie viel Scheiße wir gefressen haben und was alles normal war. Eigentlich bis noch vor alle, also wirklich kurzer Zeit, wenn man jetzt denkt, Victoria's Secret und so, war ja wirklich bis vor ganz, ganz kurzer Zeit noch.
Letztes Jahr war das doch, oder?
Die Angels und ja, und natürlich jetzt langsam kippt's und man kann das alles irgendwie nicht mehr so machen, aber das ist jahrzehntelang in unser Gehirn reingehämmert worden.
Ja.
Ich bin eigentlich froh um jeden, der dabei halbwegs ein normales Body-Image behalten hat, weil eigentlich ist es abstrus.
Ja. Ich finde, das sieht man jetzt auch super gut bei Barbie, dass die jetzt seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren machen die Barbies, die normale Figuren auch haben. Und die auch unterschiedliche Hautfarben haben. Das haben die vorher ja auch nicht gemacht.
Bist du dir da ganz sicher? Ich dachte immer, es hätte schon teilweise
Hautfarben gegeben. Ich glaube, es gab weiß und schwarz, aber gab keine anderen Erscheinungsformen. Und es war trotzdem noch sehr...
Es war halt auch immer der gleiche Körper und dann mit einer anderen Haarfarbe.
Ja, genau. So ungefähr.
Und manchmal war es anstatt blauen Augen dann grüne.
Ja, genau. Ja. dann habe ich noch geguckt, Force Majeure. den du ja auch gesehen hast. Und ich habe den geschaut, weil ich mit dir darüber sprechen wollte. Und jetzt gebe ich den imaginären Stab der Filmvorstellung an dich, Walter.
Ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, Force Majeure ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Da sind vielleicht so 3, 4, die ich seit Jahren hochhalte. Und immer, wenn man gefragt wird, was ist dein Lieblingsfilm, dann sage ich diese 3, 4 Filme und der ist immer mit dabei. Und deswegen bin ich dementsprechend aufgeregt, weil ich es eben jetzt alles richtig machen will und dem Film gerecht werden. Aber du hilfst mir jetzt. Angefangen damit, dass ein Film ist von Ruben Östlund. Ruben Östlund ist ein schwedischer Regisseur, das ist ein schwedischer Film. Und Ruben Östlund als Ganzes, mit seinem ganzen Werk, ist richtig toll und ganz, ganz spannend. Und eher ein junger Filmschaffender, der so ein bisschen als Provokateur wahrgenommen wird und immer interessante Sachen macht. Also es lohnt sich, da reinzugucken. Der hat dann nach Force Majeure mit The Square auch in Cannes gewonnen, was ganz ungewöhnlich war, weil das eine Komödie ist und eigentlich Komödien nie gewinnen, weil man ja immer schweren und traurigen Filmen Preise gibt und nicht lustigen Filmen. Und jetzt eben dieses Jahr in Cannes, darüber haben wir in der vergangenen Folge gesprochen, kommt er mit seinem neuesten Film raus und ich kann es nicht erwarten, den zu gucken. Das ist dann Triangle of Sadness. Und Force Majeure ist ein Film von 2014, der auch in Cannes Premiere hatte und dort den großen Preis der Jury gewonnen hat. Es geht eigentlich um eine schöne alltägliche Situation. Eine vierköpfige Familie ist im Skiurlaub, Mutter, Vater und 2 Kinder, junge Mädchen. Die Mutter ist Ebba, gespielt von Lisa Loven Kongsli. Spreche ich das richtig aus, Lisa?
Ja.
Halbwegs. Mein Schwedisch ist ein bisschen rostig. Oder nein,
sie ist Norwegerin.
Ja. Richtig. und Thomas, das ist der Vater, gespielt von Johannes Junke. Das werde ich jetzt wohl richtig ausgesprochen haben. Und die zwei sind im Skiurlaub. Es beginnt so ein bisschen damit, dass man erfährt, er hat ganz viel gearbeitet und hat so ein bisschen Family Time wieder gut zu machen. Und deswegen fahren die da 5 Tage in Skiurlaub und sind wohl auch finanziell ganz gut aufgestellt. Das ist eher so ein Luxusresort, in dem sie da sind, irgendwo in den französischen Alpen. Beginnt eigentlich in so einem Familienidyll und wird dann recht schnell, ich will nicht sagen unheimlich, aber es liegt dann so eine Schwere in der Luft. Dramatisch, danke, das ist das Wort. Die sind in dieser Welt, in der auch alles für sie gemacht wird. Das finde ich auch sehr spannend, wie Ruben Östlund das zeichnet, in der sie eigentlich nichts mehr tun müssen. Die stehen vorm Spiegel und putzen sich mit ihren elektrischen Zahnbürsten die Zähne und dann stehen sie vorm Pissoir und das spült von alleine und
sie sitzen in diesen Skiliften und man muss natürlich nicht mehr den Berg hochgehen, man sitzt einfach im Lift und wird da hochgekarrt und ist in dieser Welt, in der du wirklich keinen Finger mehr rühren musst und werden dann mit sich und ihren Instinkten konfrontiert und auch ihren Rollenbildern innerhalb der Familie, weil sie bei einem Mittagessen auf einer Hütte von einer Lawine überrascht werden. Das sind so kontrollierte Sprengungen, die sie machen, damit eben der Schnee nicht unkontrolliert von den Bergen runterkommt. Und diese Lawine wird gesprengt und alle schauen und die kommt immer näher und immer näher und die Staubwolke, die dieser Lawine vorauseilt, kommt auch immer näher und die Familie wird unruhig, die Kinder werden unruhig, die Mutter wird unruhig und der Vater macht so ein bisschen den Coolen und sagt, hey, das ist alles kontrolliert.
Ganz
und
sicher.
Macht euch nicht ins Hemd, so nach dem Motto. Und dann kippt's und er kriegt Angst, kriegt Panik, es kommt doch zu nah. Die werden dann in so eine weiße Staubwolke getaucht, der Screen wird komplett weiß, man sieht gar nichts mehr. Ja. Und man kriegt irgendwie nur noch mit, dass der Vater jetzt Reis ausnimmt. Und dann lichtet sich so langsam, und ich liebe diese Szene, wenn ich jetzt davon rede, kriege ich tatsächlich eine Gänsehaut. Lichtet sich so langsam dieser Staub. Und man sieht eben auch, viele haben sich so geduckt unter den Tische und einige sind weggerannt. Ja. Und diese Szene ist so spannend, wie dann Menschen
damit umgehen.
Nach so einem Moment damit umgehen, weil es ist halt nichts passiert.
Ja.
Also ich liebe diesen Film dafür, dass es nicht um diese Lawine geht eigentlich. Weil das ist man so gewohnt, im Skigebiet Lawine, Gefahr und Dramatik. Die kommt eben doch vorher zum Stehen, man wird dann nur in diese Staubwolke eingetaucht und die Leute müssen dann irgendwie so ein bisschen beschämt auf ihre Plätze zurückgehen und ihr Mittagessen weiter essen.
Ja, und sie essen es halt auch einfach weiter, so als wirklich, als wäre nichts passiert fast.
Ja, und dann lichtet sich so dieser weiße Staub und plötzlich ist wieder blauer Himmel und Sonnenschein und alles ist gut. Es ist dann aber doch nicht alles gut, weil Thomas, dieser Familienvater, dann auch zurück an den Tisch kommt und auch einfach normal weitermacht, als wäre nichts geschehen und auch noch irgendwie so ein bisschen raushängen lässt, so nach dem Motto, ich habe eh gesagt, es passiert nichts.
Ja.
Und überhaupt nicht darauf eingeht, dass er da gerade
seine Familie im Stich gelassen hat.
In so einer Gefahrsituation seine eigene Haut gerettet hat und seine Familie im Stich gelassen hat. Und der ganze weitere Film arbeitet sich dann an dieser Situation ab. Ist es irgendwie okay, wenn die Instinkte einen übermannen? Oder was soll ein Mann, also es geht dann eben auch viel um das Rollenbild, was soll ein Mann und Familienvater denn tun? Und was soll denn die Mutter jetzt tun in der Konstellation? Und wie können die das Gleichgewicht in der Familie wiederherstellen? Und wie kann er sich selber überhaupt eingestehen, dass das passiert ist? Weil seine Erinnerung erzählt ihm was anderes.
Ja, ich fand den auch richtig toll, den Film. Und ich fand vor allen Dingen so unfassbar krass, wie dieses Problem, was dann quasi ausgelöst wird, ja fast durch diese Lawine, kann man sagen. Also eigentlich ist diese Lawine ja nur ein Auslöser. Da brodelt es ja eh schon so ein bisschen in dieser Familie, hatte ich das Gefühl. Wie das dann aber auch umgreift auf alle anderen. Auf dieses Freundespaar, was dann noch was dann in diese Situation kommt und dann irgendwie dann noch mit reingezogen wird und die dann irgendwie Vermittler sein sollen, weil Ebba dann nicht einen Nervenzusammenbruch, das ist nicht richtig, aber sie konfrontiert dann quasi Thomas eigentlich damit. Und wie das dann auf diese Freunde auch noch umgreift, das ist ja ein sehr alter Freund von Thomas vor allen Dingen zu sein.
Ja.
Und wie sie dann diese Leute da instrumentalisiert. Ja.
Der ganze Film arbeitet dann natürlich mit diesen Rollenbildern und dann kommt dieses befreundete Paar dazu, von dem du gerade sprichst.
Ja.
Wo der Mann halt nochmal mehr männlicher Mann ist, so ein Wikinger-Typ.
Sieht aus wie sie Wikinger, genau.
Haaren und Bart. Und der hat aber dann irgendwie anscheinend seine Familie verlassen, um mit einer jüngeren Freundin anzubandeln. Und mit der kommt er dann. Und also mit diesen ganzen Leuten, denen sie dann in diesem Hotel, in diesem Ferienort begegnen, zeigt die so Modelle von Familie und Männlichkeit und Weiblichkeit. Mhm. Und innerhalb dieser Welt versucht dann die Familie wieder ihren eigenen Groove zu finden. Und das fand ich total schön, das hat Ruben Östlund irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass es ihm nicht nur um diese Mann-Frau-Rollenbilder geht, sondern auch um den Druck, der auf so einer nuklearen Familie lastet.
Mhm.
Also wie viel man eigentlich als Paar und als Eltern schaffen muss und dass wir in unserem
ja, Sozialgefüge das mittlerweile leider so eingerichtet haben, dass das meistens nur zwei Menschen sind. Und früher war das eine ganze Gruppe von Leuten, die da Verantwortung übernommen hat. Und da konnte man sich auch als Kinder vielleicht noch mehr verschiedene Modelle anschauen, bei Onkel und bei Tante und bei Oma und Opa und bei allen Menschen, die irgendwie mit dir in deinem Ort wohnen. Und jetzt hast du halt nur diesen einen Vater und diese eine Mutter und die müssen dann alles sein und alles können und alles schaffen. Ja. Und dieser Vater zerbricht daran, dass er eben denkt, er müsste alles können und alles schaffen und kann sich nicht eingestehen, dass er schwach war für einen Augenblick.
Was ich da an der in der einen Szene noch spannend finde, und ich finde, da zählen wir jetzt auch nicht zu viel, wenn wir ein paar Sachen einfach benennen, weil es ja eher, finde ich, darum geht, wie dieser Film mit dem Thema umgeht, aber wie der Vater, also wie Thomas dann zusammenbricht, einfach wirklich total wirklich anfängt zu weinen und zu schluchzen und zu so an dieser Situation dann zu zerbrechen und wie sehr die Mutter, also Ebba, dann quasi, wie er dann plötzlich zum dritten Kind wird, gefühlt. Also wie sie ihn dann versucht zu beruhigen und dass er sich wieder zusammenreißt, weil die Kinder das mitbekommen und wie sie die total überfordert mit der Situation auch ist, weil sie ihren Mann das erste Mal scheinbar so richtig heulend sieht.
Was ja aber auch so fantastisch beginnt, weil er beginnt ja das Weinen zu spielen.
Ja!
Damit, dass er eigentlich irgendwie die Gunst seiner Frau zurückerobern will und endlich...
Sie erkennt das direkt.
Ja, und er will so jetzt dann doch irgendwie sich entschuldigen und will weinen vor ihr, um es wieder gut zu machen und spielt halt total das Weinen.
Ja!
Und dann callt sie diesen Bluff und dann kippt es so und du merkst, der ist jetzt aber auch einfach frustriert, dass sein Ding nicht funktioniert.
Ja. Und was ich auch interessant fand, und da wollte ich dich fragen, zwei Fragen habe ich. Findest du sie unsympathisch? Weil ich hatte ein bisschen über den Film gelesen und da stand viel so, ja, sie ist ein unsympathischer Charakter, weil sie da so drauf rumhakt und was weiß ich. Und das finde ich wiederum gar nicht. Also ich finde, sie hat irgendwie eine Berechtigung.
Ich finde, die hat eine totale Berechtigung. Ich finde die überhaupt nicht unsympathisch. Ich finde eher, dass man dann wieder durchspürt, wie viel Misogyny eigentlich noch in unserer Welt existiert und dass man eine Frau, die dann in dem Moment das Problem ansprechen will, dann auch schnell als hysterisch oder dramatisch abstempelt, was in diesem Film ja auch passiert. Also sie trinkt dann irgendwie einen über den Durst mit ihren Freunden und haut es irgendwie auf den Tisch und ich denke mir, ja, alles Recht der Welt hast du.
Ja, und das, weißt du, was ich erschreckend finde? Dass bei IMDb als Schlagwort oder als Suchwort hysterische Frau steht. Und das fand ich so krass, weil so habe ich sie nicht wahrgenommen.
Nee, gar nicht.
Und dann die zweite Frage, die ich habe, ist, am Ende fährt ja diese Familie, oder relativ am Ende fährt ja diese Familie nochmal auf den Berg. Und der Vater guidet sie ja dann so durch die, auf dieser Piste, die aber eigentlich, du siehst wieder nicht, also kaum was. Die Luft ist voller Schnee und man sieht gefühlt wirklich die eigene Hand vor Augen nicht. Und plötzlich verschwindet diese Mutter. Was ich mich gefragt habe, meinst du, das war eine inszenierte Sache von ihr, damit er sich als Heldenfigur sieht?
Ja, hundertprozentig ja. Klar, weil sie weiß, dass sie, sie kann ihn nicht ändern, sie muss ihn akzeptieren, wie er ist und sie muss jetzt, und das ist leider dann ihre Aufgabe, das Gleichgewicht in der Familie wiederherstellen, wo er wieder der Patriarch sein kann und der Mann und der Retter und der Held und deswegen forciert sie oder faked sie dann einen Unfall, aus dem er sie dann befreit. Heldenhaft befreien kann. Ja.
Aber ich hatte mich auch, also so nehme ich das auch nämlich wahr, und ich hatte mich gefragt, ob sie das aber auch für sich macht. Also ich glaube, ein Stück weit macht sie es auch für sich, um quasi
ihn wieder auch lieben zu können.
Ja, auch sich ein gutes Gefühl zu geben. Also ich fand den Film auch genauso wunderbar, wie du ihn fandest.
Ich empfehle den auch immer allen Leuten. Ich finde, das Schöne ist einfach diese Krux unserer Last, die wir uns auferlegen, damit, dass wir Männer und Frauen sein wollen, so wunderbar erzählt, weil ich habe Angst, dass ich zu viel verrate. Ich muss mir jetzt auf die Zunge beißen. Aber
ich finde auch bei dieser Szene, dieses andere Pärchen dann streitet, und diese, die im Bett liegen und sie eigentlich so mega ist, so, ach komm, lass uns einfach schlafen und ist doch okay. Ja. Und sie ist irgendwie 20 Jahre jünger als er. und sagt die ganze Zeit, ist doch okay, jetzt leg dich einfach hin, mach die Augen zu. Und er einfach so gar nicht damit klarkommt, was sie zuvor irgendwie gesagt hat und so wirklich so sie so anzweifelt, ihm jetzt irgendwie diese Absolution wiederzugeben, dass er der starke Mann ist und dass sie ihm vertraut und wie er da so um den Schlaf gebracht oder sich selbst eigentlich um den Schlaf bringt, das fand ich auch so großartig.
Ich fand auch, und ich habe mich aber auch so wiedererkannt, also dann auch teilweise in diesen Männern, man kennt es doch, dass man irgendwie gestritten hat vorm Schlafen und dann das partout nicht gut sein lassen kann, oder?
Ja, ja.
Also ich kenne das von mir und ich habe mich, also ich habe mich sowohl als auch in diesen Figuren wiederentdeckt und habe mich einfach sehr gefreut über diesen Film. Und muss jetzt noch ein paar Facts loswerden, weil ich
bitte.
So viel Wissen über Ruben Östlund angehäuft habe über die Jahre, weil ich so ein Fan bin. Was ganz spannend an ihm ist, ist, dass er eigentlich begonnen hat, wirklich als Skifilmemacher. Also der hat so für Red Bull und so Eventgeschichten, war der einfach in allen Skigebieten in Europa unterwegs und hat seine Freunde gedreht. Und ist dann nochmal in Schweden auf die Filmschule und hat begonnen, ganz, ganz fantastische Filme zu machen, die immer irgendwie so ein bisschen unangenehm sind und immer so genau hingucken, wie Leute sich gebärden in alltäglichen, aber gleichzeitig außergewöhnlichen Situationen. Und dann hat er natürlich mit Force Majeure beides das erste Mal vereint, was er einfach gut kann, nämlich dieses Skifilme machen und diese ganze Welt erzählen, in der er sich wahnsinnig gut auskennt. Und dann sein Regie, was er dann dazugelernt hatte in der Zwischenzeit, sein Regie führen. Und auch eine Qualität, die er hat, was er in Interviews immer sagt, ist lange Einstellungen, in denen man nicht schneidet.
Ja.
Weil er gemerkt hat beim Sportfilmen, dass so eine Performance eigentlich nur dann beeindruckend ist, wie jemand so einen ganzen Hang runterfährt, wenn man dann nie schneidet, weil Schneiden immer so wirkt, als ob man trickst. Also du bist eigentlich nur dann beeindruckt, wenn du jemandem von oben bis unten dabei zuschauen kannst, wie der jede Hürde nimmt und jeden Looping macht und nicht hinfällt. Und dasselbe sieht er eben auch für schauspielerische Performances so, dass er sagt, ja, dann wird es beeindruckend und auch spannend. Und deswegen hatte zum Beispiel dieses Gespräch mit den zwei Paaren beim Abendessen, Schuss gegen Schuss, steht immer so ganz lange und du hast immer beide im Bild und beide müssen gut sein in der Szene.
Ja.
Und er schneidet halt nicht. Und auch diese Szene, wo der Vater dann so ganz dolle weint und dann werfen sich die Kinder auf ihn. Und das ist eine ewig lange eine Einstellung. Und er will da so ein bisschen auf sportliche Performance-Höchstleistungen, die er dann von den Schauspielern erwartet. Aber das schafft er auch.
Was ich spannend fand, war, dass er viel mit Totalen arbeitet. Also, dass er dass er zum Beispiel bei dieser Situation, wo diese Staublawine kommt, das findet ja alles in der Totalen statt. Du siehst nicht, was genau bei den Leuten im Gesicht passiert, also bei den SchauspielerInnen, aber trotzdem siehst du es, weil... Also man verzichtet bewusst darauf, nochmal künstlich näher ranzugehen und alles so überzuzeigen. Und das fand ich ganz toll irgendwie, weil das ist eine normalerweise für mich sind Totalen immer so, ja, man muss dem Zuschauer jetzt nur ein Setting geben, damit er weiß, wo das stattfindet. Und das ist sowas, was man dann mal kurz irgendwie reinschneidet. Und eigentlich weiß man als SchauspielerIn, da muss man nicht 100% geben. Also das sagen auch ganz viele...
Bei der Nahen dann.
Genau, das sagen auch ganz viele RegisseurInnen. Ja, das ist jetzt nur eine Totale, also so 70% müsst ihr nur machen. Oder manchmal sogar nur, ja, ihr müsst nicht den ganzen Text machen. Ihr könnt auch zwischendrin ein bisschen springen. Und da wird ja ganz bewusst mit Totalen gearbeitet, was ich total angenehm fand irgendwie, weil es so natürlich ist.
Ja, ich bin voll bei dir. Ah, ich sitze hier gerade und krieg ernsthaft wieder Gänsehaut. Ich feiere diesen Film so hart.
Ja.
Ich muss noch zwei oder drei Sachen leider loswerden. Wir haben schon wieder Überlänge, aber ich muss das einfach erzählen. Ruben Östlund finde ich auch so toll, dass der sich in erster Linie vom echten Leben sehr inspirieren lässt. Der schaut ganz viel, hat wohl ganz lange obsessiv YouTube-Videos geguckt und guckt sich immer so Sachen an, in denen Leute in unangenehme Situationen reinkommen und wie sie dann damit umgehen. Und eine davon, das hat er dann ganz am Ende vom Film verwurstet, da gibt es wirklich das Original-YouTube-Video, das kann man googeln. Das heißt, Idiot Spanish Bus Driver Almost Kills Students. Ich empfehle das zu googeln und anzugucken.
Ja.
Und da siehst du eben einen Bus, wie er auf Teneriffa in so Serpentinen fährt und bei jeder Kurve fast den Hang hinabfährt.
Oh mein Gott.
Und das muss er irgendwie entdeckt haben, dieses Video. Und dann hat er diese Szene eben nachinszeniert für den Film, als Abschluss von dem Film, damit dann der Mann nochmal irgendwie als Held dann alle retten kann. Und so.
Dabei ist sie ja die Heldin.
Ist sie da die Heldin? Erinnere ich das jetzt gerade falsch?
Na, sie stoppt ja den Bus.
Aber er behält doch dann in dem Moment die Ruhe und sagt, jetzt mal alle in Ruhe aussteigen.
Nee, das ist der Freund.
Ah, ich erinnere das falsch. Ja, du hast recht.
Und das ist das Krasse, aber weil sie wird dann quasi, sie stehen dann da und wissen nicht, was als nächstes passiert. Und eigentlich hat man das Gefühl, dass sie jetzt was Falsches gemacht hat, obwohl sie ja eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen hat. Aber sie hat auch instinktiv gehandelt und sie lässt ja auch irgendwie ihre Familie zurück und stürmt als Erste aus diesem Bus raus. Und am Ende ist er aber, und das ist das Schlussbild, siehst du diese Leute da laufen und er läuft ganz vorne und man hat das Gefühl, er ist jetzt derjenige, der das geregelt hat für alle.
Ja, und er raucht dann irgendwie so.
Ja, ja, genau.
Ja. Ja. Aber also was mir so gefällt an dem ist einfach, dass er sich diese realen Situationen so genau anguckt und die dann immer für seine Drehbücher verwendet. Das, da kann man immer diese Referenzen finden. Und weil er das so ganz toll alles durchleuchtet, hat er dann denselben Coup gemacht, als der Film, der war auf der Shortlist, also Force Majeure war auf der Shortlist für die Oscars und ist dann aber nicht nominiert worden, also schlussendlich nicht unter den letzten 4, 5 Filmen, die dann wirklich nominiert wurden. Und er hat dann selber so ein YouTube-Video gedreht, zusammen mit seinem Produzenten, was ein Fake ist, also eigentlich so eine Mockumentary oder so, aber es wirkt halt auch wieder so echt, wo, das muss man eigentlich auch unbedingt googeln, der Titel ist Swedish Director Freaks Out When He Misses an Oscar Nomination. Und das ist auch eine Einstellung mit so einer Webcam aufgenommen. Man hört aus dem Off irgendwie, wie sie die ganzen Ankündigungen machen und wie die halt so mitfiebern. Und dann irgendwie, was weiß ich, dann beginnt so Best Hairdresser und dann machen sie noch einen Scherz. Ja, ja, der ausländische Film kommt dann direkt nach Best Hairdresser so im Ranking. Und die sind irgendwie funny, die beiden. Und dann kriegen sie es eben nicht. Und dann gehen sie offscreen und das Video läuft weiter. Und man hat das Gefühl, er tickt total aus und zieht sich aus und fängt an zu weinen. Und das Video läuft weiter. Und das hat er natürlich inszeniert als Gag. Aber das wirkt so echt, dass eigentlich die ganzen Medien sich drauf gestürzt haben und berichtet haben, dass das echt ist. Und damit hat der Film so viel Presse bekommen, ohne dass er eine Oscar-Nominierung bekommen hatte, wie fast kein anderer Film.
Ja.
Also der ist einfach so schlau, der Mann.
Nicola ist auch richtig am Schwärmen.
Ich liebe den. Ja, ich finde den. Du musst dir bitte dieses Video an. Der ist so sympathisch und jung und lustig und schlau und nimmt irgendwie auch ein bisschen diese Branche damit, finde ich, so hops. Und ja, ich finde den ganz, ganz toll. Und mehr habe ich mir, glaube ich, auch nicht mehr notiert. Doch, eine Sache noch, Last Fact, und dann hören wir auf für heute. Die haben natürlich, weil der so super ist, ein amerikanisches Remake gemacht.
Ah ja, das habe ich gelesen, ja.
2020 mit Will Ferrell und, wie heißt die, Julia Louis-Dreyfus? Habe ich das richtig ausgesprochen? Und das ist einfach, da fragt man sich dann wieder, warum, wenn ein Film schon so super ist, warum müsst ihr das machen? Ja. Das Remake hat irgendwie auf IMDb 4,9 Punkte. Und du merkst halt so, alles, was das Original richtig gemacht hat, nämlich so eine subtile Komödie sein und so ein wahrhaftiges Setting erzählen, macht dann dieses amerikanische Remake zu so einer Schenkelklopferkomödie.
Genau, ja, weil man muss es halt auch aushalten können, das zu gucken.
Richtig.
Und das funktioniert nicht als Komödie. Also nicht als so eine platte Komödie, die quasi all die ganzen Tiefen und das Unangenehme für die ZuschauerInnen weglässt.
Richtig. Und dann frage ich mich nur immer, warum muss man das dann remaken? Aber gut, das ist dann Moneymaking, glaube ich.
Ja.
Rave Ende. Rave Ende.
ja, toll.
Bin froh, dass du den auch so magst.
Ja. Und ich bin, würde mich freuen. Vielleicht haben wir eine ZuhörerInnen, oder ein paar mehr auch, die den Film auch gesehen haben. Und ich fände das ja so toll, wenn wir da mal mehr erfahren würden, was die Leute sich auch so denken, was wir so zu den Filmen sagen.
Absolut, ja. Vielleicht ist da immer noch eine Hemmschwelle, uns zu schreiben. Wobei, vereinzelt kriegen wir ja eh Nachrichten.
Mhm.
Ich würde mir auch noch mehr Austausch wünschen. Ich habe vergangene Woche mal gefragt, was sich Menschen so für Filme wünschen würden. Das war eigentlich recht aufschlussreich. Das muss ich dir dann nochmal erzählen, wenn wir aufgelegt haben.
Ja, dann. Ich freue mich auf nächste Woche.
Bussi Baba aus Wien. Viele Küsse nach draußen an alle, die uns zugehört haben und an dich.
Ja.
Und danke für deine schönen Filme.
Tito. Und bis nächste Woche.
Baba.
Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche zu einer neuen Folge Coffee Talk. Danke an dieser Stelle auch an Jan Köppen für die Musik und Levin Wagner fürs Artwork.